liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir feiern ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sammeln uns zum stillen Gebet. Wir bekennen, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater, durch den Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir hören und lesen Lied 155, die Verse 1 bis 3. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns als Gemeinde zusammenrufst. Wir bitten um deinen Segen für diesen Gottesdienst. Niemals machst du leere Versprechen. Vater, wie anders ist das bei uns? Bei uns zählen Worte nur wenig. Was wir heute sagen, ist morgen schon wieder vergessen. Und wir denken wenig darüber nach, was unser Geschwätz bei anderen anrichtet. Ruf du uns zur Besinnung. Lehre uns, unsere Zunge zu hüten und hilf, dass auch unsere Worte verlässlich werden. Wir beten für alle Gottesdienste, die in deinem Namen heute gefeiert werden. Sei du mit deinem Heiligen Geist an allen Orten. Lass nicht zu, dass wir uns auf Dauer deiner Stimme verschließen, die uns aus der Enge unseres Denkens herausruft. Löse mit deinem Wort unsere Blockade. Lass uns jetzt ganz bei dir sein, Gott. Amen. In Psalm 116 lesen wir: Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut Gutes. Nach der Predigt hören und lesen wir Lied 136, 1 und 4. Lied 136, 1 und 4 nach der Predigt. Ich lese eine Predigt von Pastor Christoph Eikens aus Bunde. Grundlage der Predigt ist Frage und Antwort 112 des Heidelberger Katechismus, das neunte Gebot. Was will Gott im 9. Gebot? Ich soll gegen niemanden falsches Zeugnis geben, niemandem seine Worte verdrehen, nicht hinter seinem Rücken reden und ihn verleumden. Ich soll niemanden ungehört und leichtfertig verurteilen helfen und alles Lügen und Betrügen als Werke des Teufels bei Gottes schwerem Zorn vermeiden. Vor Gericht und in all meinem Tun soll ich die Wahrheit lieben, sie aufrichtig sagen und bekennen und auch meines Nächsten Ehre und guten Ruf nach Kräften retten und fördern. Liebe Gemeinde, wenn ich direkt die Frage stellen würde, was ist Sinn und Zweck des 9. Gebotes? Was wäre da unsere Antwort? Ist doch ganz einfach. Wir sollen das Lügen vermeiden und stattdessen die Wahrheit sagen. So ähnlich übersetzen deshalb auch moderne Bibelübersetzungen, wie zum Beispiel die Hoffnung für alle. Dort steht in 2. Mose 20, Vers 16, sagt nichts Unwahres über euren Mitmenschen. Diese moderne und um Verständlichkeit bemühte Übersetzung ist nicht falsch. Sie bringt in wenigen Worten auf den Punkt, worum es geht. Aber den ursprünglichen Zusammenhang des 9. Gebotes macht sie nicht deutlich. Und dieser Zusammenhang ist für das Verständnis des 9. Gebotes überaus wichtig. Das 9. Gebot wird von textgetreueren Übersetzungen mit »Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinem Nächsten« übersetzt. Besser kann man dieses Gebot im Deutschen nicht wiedergeben, wenn man es eng an das hebräische Original halten möchte. Den Begriff des Zeugnisses und des falschen Zeugnisses kennen wir heutzutage vor allem, wenn wir zum Beispiel an die Schule denken. Im Zeugnis gibt es Schulnoten, am Arbeitsplatz gibt es Arbeitszeugnisse. Der Begriff Zeugnis im 9. Gebot meint etwas anderes. Er meint hier das Gerichtswesen. Und den ersten Hörern dieses Gebotes, dem Volk Israel, wurde spätestens dann klar, worauf dieses Gebot anspielt, als sie die weiteren Rechtssatzungen Gottes hörten. Ein Ausleger weist darauf hin, dass sich das 9. Gebot ursprünglich auf die Situation der Gerichtsverhandlung bezog, in der durch falsche Zeugenaussage ein Mitmensch ins Unglück gezogen werden konnte. Im alten Israel lief die Gerichtsverhandlung anders ab als heutzutage bei uns. Wir kennen Richter, Staatsanwalt und den persönlichen Verteidiger. Wir haben Rechtsmittel zur Verfügung und bei uns gilt der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Wer in unserem Rechtssystem verurteilt werden soll, dem muss die vorgeworfene Tat stichhaltig bewiesen werden. Wenn Zweifel bleiben, kommt es nicht ohne weiteres zur Verurteilung. Dann kennen wir den Indizienprozess. Kurzum, für eine Verurteilung in unserem Rechtssystem reichen keine bloßen Aussagen von Menschen. Das alles gab es im alten Israel so noch nicht. Und das ist wichtig, um das Gebot zu verstehen. Schuld oder Unschuld eines Angeklagten wurden durch ein Geständnis oder durch Zeugenaussagen festgestellt. Dabei genügte es nicht die Aussage eines Einzelnen. Ein wenig Absicherung gab es auch schon in damaliger Zeit. Es bedurfte mehrerer Zeugen. Aber das übereinstimmende Zeugnis von zwei oder drei erwachsenen Menschen reichte aus. Was sich vielleicht doch gar nicht so schlecht anhört und schon in Richtung modernes Rechtssystem klingt, ändert sich, wenn man nun überlegt, was ist denn, wenn es sich um falsche Zeugen handelt, wenn die Zeugenaussagen vor Gericht nicht stimmten, war ein Angeklagter schutzlos diesen falschen Anschuldigungen ausgeliefert. Wie ein Anklageverfahren vor Gericht auszusehen hatte, wird in 5. Mose 19 beschrieben. Stellt es sich heraus, dass der Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seinen Bruder ein falsches Zeugnis abgelegt hat, so sollt ihr ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr solche bösen Taten in deiner Mitte verüben. Du sollst ihn nicht verschonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Ein falsches Zeugnis abgeben konnte also im Extremfall gewaltige Konsequenzen zur Folge haben. Da ging es nicht um harmloses Flunkern oder ein wenig an der Wahrheit vorbeidichten. Hier ging es um Leben und Tod. Wir treffen auch beim 9. Gebot auf den gleichen wichtigen Grundsatz, der sich durch das ganze Gesetz zieht. Das einzelne Gebot benennt in der Regel nur den Extremfall einer Sünde, ihre letzte Konsequenz. Aber in zum Beispiel hinter jedem Gebot steckt in Wahrheit noch viel mehr. Wenn es im 6. Gebot zum Beispiel heißt, du sollst nicht töten, dann ist das die Warnung vor dem Extremfall. Das Verbot, einem anderen das Leben zu nehmen. Aber bis es so weit überhaupt kommen kann, ereignet sich im Vorfeld so einiges. Vor jedem vorsätzlichen Töten steht Hass, entsteht Rache, entstehen heftige Gefühle, die zum Mordplan führen. Morden fängt im Herzen an, entsteht im Kopf, in den Gedanken. Oder denken wir an das 1. Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen von deinem Gott. Mit dieser Formulierung ist nicht nur an tatsächliche Standbilder aus Holz und Stein gedacht. Zur Fertigstellung von Götzenbildern bedarf es eines Planes, eines genauen Bildes. So soll mein Gott sein, den ich anbetungswürdig halte. Menschliche und damit falsche Gottesbilder entstehen in meinem Herzen, in meinem Kopf und meinen Gedanken. Man braucht keinen Klecks Mörtel und kein Stück Holz, um gegen dieses Gebot zu verstoßen. Im 9. Gebot treffen wir auf den gleichen Grundsatz. Das falsche Zeugnis, die Falschaussage vor Gericht, ist mehr als bloß ein bisschen die Unwahrheit über einen Mitmenschen sagen. Eine Falschaussage vor Gericht nimmt den Schaden des Nächsten in Kauf. Sie hat mit guten Absichten nichts zu tun. Es geht darum, dem anderen eins auszuwischen. Oder denken wir an eine weitere Falschaussage, die bewusst falsche Beschuldigung. Ein bekanntes Beispiel begegnet uns zum Beispiel im Prozess Jesu vor dem Hohen Rat und Pontius Pilatus. In Matthäus 26 können wir lesen: Aber die obersten Priester und die Ältesten und der Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Es ging ihnen nicht um die Wahrheitfindung, es ging ihnen nicht darum, Recht zu sprechen, oder allein darum, sondern allein darum, Jesus aus dem Weg zu räumen, ihn zu töten. Es ist also falsch, jemand ungehört und leichtfertig verurteilen zu helfen, wie es der Katechismus formuliert. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, heißt es in Matthäus 7. Liebe Gemeinde, die Falschaussage vor Gericht ist die Extremform, in welcher das neunte Gebot warnt. Dahinter steckt noch viel mehr. Der Katechismus greift deshalb ganz bewusst noch weitere Aspekte auf, die mit dem neunten Gebot verbunden sind. So sollen wir niemanden verleumden oder hinter seinem Rücken reden. Das ist eine Sünde, die wohl bedeutend häufiger begangen wird als eine Falschaussage vor Gericht. Und hinter dem Rücken über jemanden reden, das wird wohl auch oft gar nicht als Sünde, als Kavaliersdelikt abgetan. Macht doch jeder. Und dieser Hinweis, das macht doch jeder, der stimmt wohl auch. Denn dafür braucht man ja keine besondere Umgebung, keinen besonderen äußeren Anlass. Es genügt der passende Gesprächspartner, ein Schuss Langeweile und sicher auch ein wenig Geltungsbedürfnis. Wenn wir hinter dem Rücken des Nächsten schlecht oder verleumderisch über ihn reden, verstoßen wir gegen das neunte Gebot. Dabei spielt es keine Rolle, ob das, was wir austratschen, wahr oder erfunden ist. Nicht jede Wahrheit ist für alle Ohren bestimmt. Vor allem nicht dann, wenn ihre Verbreitung nur dem einen Ziel dient, dem Nächsten zu schaden, ihn herunterzumachen und herabzusetzen. Die Ehre und der gute Ruf des Nächsten kümmern uns in einem solchen Moment überhaupt nicht. Es geht allein darum, seine Ehre und seinen Ruf zu ruinieren. Was sind die Motive für Menschen, die so etwas tun? Neid, persönliche Eitelkeit und auch Selbstüberhebung. Denken wir an den Pharisäer, der im Blick auf den Zöllner im Tempel laut betet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, wie die Räuber, Ungerechten, so wie Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Fehlt uns eine gesunde Selbsteinschätzung, dann ist der Weg oft nicht weit, dass wir uns über unsere Nächsten erheben, mit dem Finger auf ihn zeigen und uns über seine tatsächlichen oder angeblichen Sünden hermachen. Das soll nicht geschehen, denn das ist Verstoß gegen das neunte Gebot. Der Katechismus nennt als nächstes das Verdrehen von Worten. Auch dieser Vorgang stellt ein Übertreten des neunten Gebotes dar. Ganz schnell kann das geschehen, wenn eine Aussage zum Beispiel aus ihrem Zusammenhang gerissen oder so aufgebauscht wird, um so das Gegenteil dessen darzustellen, das eigentlich ursprünglich beabsichtigt war. Oder es wird einfach eine Hälfte, zum Beispiel einer Vereinbarung oder eines Gespräches, bewusst weggelassen. Da muss von uns wohl keiner lange überlegen, um für so etwas konkrete Beispiele zu finden. Daran mangelt es ja wahrlich nicht. Aktuell ist das auch immer mal wieder in der Diskussion. Berufspolitikern wird zum Beispiel öfter von Journalisten vorgeworfen, redet nicht immer nur in Phrasen, bekennt doch mal Farbe. Und als Antwort bekommen sie dann von Berufspolitiker: Wenn ich mal Tacheles rede, dann gibt's gleich eine riesen reißerische Schlagzeile, die meine Meinung völlig einseitig darstellt, aber deshalb gewählt wurde, damit sich eure Zeitung oder der Artikel besser verkauft. Und wir werden dieses Phänomen selbst schon beim Zeitunglesen festgestellt haben. Manch verheißungsvolle Überschrift entpuppt sich als Bluff. Bei aller Berechtigung und auch Notwendigkeit einer kritischen Presse in einer lebendigen Demokratie, eines fällt doch auf und muss uns nachdenklich stimmen: Welche Rolle haben die Medien, Zeitung und Fernsehen, Internet und Magazine? Läuft da nicht auch des Öfteren etwas falsch in der Berichterstattung? Worte verdrehen, Aufbauschen von Harmlosigkeiten? Mit welchem Ziel? Was dort manches Mal geschieht, muss sich fragen lassen, ist da nicht auch sehr viel Doppelmoral und Scheinheiligkeit mit im Spiel? Das Internet spielt in diesem Zusammenhang eine nicht unwesentliche Rolle. Da kann man sich ja relativ frei und anonym bewegen. In Foren kann man anonym seine Meinung kundtun. Leider geschieht dies sehr oft, alles andere als sachlich oder konstruktiv, sondern in unerbittlicher Härte und Häme. Und gleichzeitig gibt es auch ein Umdenken. Eine digitale Kultur entwickelt sich durchaus langsam. In bestimmten Berufsgruppen ist zum Beispiel die Nutzung von WhatsApp untersagt, Datenschutz und so weiter. Jemandes Worte verdrehen, nicht zu den eigenen Worten stehen. Und dies geschieht häufig mit dem Ziel, dem Nächsten zu schaden und ihn in ein schlechtes Licht zu rücken. Liebe Gemeinde, warum verkaufen sich Schlagzeilen, die den anderen in ein schlechtes Licht stellen, eigentlich so gut? Warum wird Blut, Mord oder Sex solche Verkaufsschlager? Warum macht es so viel Spaß, Gericht über anderen zu spielen? Weshalb sind wir alle so anfällig, das 9. Gebot nicht einzuhalten? Ein Ausleger bemerkt dazu nüchtern: Weil wir alle miteinander neugierig sind. Was kann man dagegen unternehmen? Es gibt eigentlich nur einen Weg, nämlich auf die Befriedigung der eigenen Neugier zu verzichten. Denn auch in diesem Bereich gilt der Satz: Die Nachfrage regelt das Angebot. Wer der Aufforderung des Katechismus, dass ich meines Nächsten Ehre und guten Ruf nach Kräften retten und fördern soll, Folge leisten will, sollte konsequent sein und auf den Kauf von sogenannter Regenbogenpresse verzichten. Der sollte seinen Fernseh- oder Streamingkonsum hinterfragen und auch die Art und Weise, wie er sich im Internet bewegt. Auf den Kauf solcher Medien verzichten, die nur zur Befriedigung der öffentlichen Neugier und Sensationslust angefertigt werden. Ist es nicht eigentlich eine Schande, dass sich so viele Menschen darüber freuen und lustig machen, wie in gewissen Sendungen ganz offensichtlich mit Menschen, die geschützt werden müssten, gespielt wird. Der Katechismus gibt sich nicht damit zufrieden, dass wir das Tun des Bösen unterlassen. Wie bei anderen Geboten auch, erinnert er uns in seiner Auslegung und fordert uns auf, aktiv für den Schutz des Rechtes, der Ehre und des guten Rufs des Mitmenschen einzutreten. Liebe Gemeinde, das neunte Gebot und die Auslegung des Heidelberger erinnert und ermahnt uns, dass wir uns an die Wahrheit halten sollen, vor allem in Bezug auf unseren Nächsten. Muss man denn eigentlich immer die Wahrheit sagen? Beziehungsweise kann man das auch immer in jeder Situation? Ich stieß auf ein, wie ich meine, schönes Wort vom amerikanischen Schriftsteller Ernest Hemingway: Die Lüge tötet die Liebe, aber die Aufrichtigkeit tötet sie erst recht. Gibt es das nicht auch, zu ehrlich zu sein dem Nächsten gegenüber? Schatz, wie gefällt dir mein neues Kleid? Es steht dir hervorragend. Natürlich ein eher harmloses Beispiel, aber es zeigt, dass es gar nicht immer so einfach, denken wir an schwierige Situationen, an Notlügen, zum Beispiel in der NS-Zeit und andere. Uns hilft bei dieser Frage vielleicht ein Grundsatz weiter, eine Leitlinie für das Leben. Man soll immer die Wahrheit sagen, aber nicht immer alles, was wahr ist. Diese Regel muss dabei von Liebe bestimmt sein, wie Paulus es den Korinthern im 13. Kapitel des ersten Briefes geschrieben hat. Mir nützt alle irdische und geistige Gabe nichts, wenn ich die Liebe nicht habe. Liebe Gemeinde, wir sollen die Wahrheit lieben und bekennen und die Ehre und den guten Ruf unseres Nächsten fördern. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wir können über unseren Nächsten die Wahrheit verbreiten, aber wenn es nicht in Liebe zum Nächsten geschieht, kommt es einer Lüge gleich. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Bitten wir Gott um Kraft, du sollst nicht falsch Zeugnis wider deinen Nächsten. Amen. Der Kirchenrat teilt der Gemeinde mit, dass Jenny Altena als Diakonin und Herbert Derks als Ältester gewählt wurden. Die Wahlbestätigung durch die Gemeinde erfolgt als Briefwahl. Ab morgen, Montag, 22. Juni, werden die Wahlzettel verteilt. Die Rückgabe wird bis Samstag, 4. Juli, erbeten. Die Wahlzettel können im Pastorat oder im Gemeindehaus Wahlurne im Foyer abgegeben werden. Am Sonntag, 5. Juli, wird dann das Wahlergebnis bekannt gegeben. Die Einsetzung der neu gewählten und Verabschiedung der ausscheidenden Kirchenratsmitglieder ist für den 12. Juli vorgesehen. Die Türkollekte heute ist für das Jahresprojekt der altreformierten Kirche für das fetale Alkoholsyndrom des Eiladuswerkes in Gildehaus vorgesehen. Das Eiladuswerk hat umfangreiche Erfahrungen in der Diagnostik und Alltagsgestaltung mit betroffenen Kindern und hat Anfang 2015 die erste fetale Alkoholsyndrom-Beratungsstelle in Niedersachsen eröffnet. Und noch ein Hinweis: beim Verlassen der Kirche nach dem Gottesdienst, um die vorgeschriebenen Abstandsregelungen einzuhalten, bitten wir folgendermaßen vorzugehen. Zuerst verlassen die Gemeindeglieder der letzten Reihe die Kirche und dann reihenweise weiter bis zur vorderen Reihe. Bitte Abstand einzuhalten, 2 Meter. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, himmlischer Vater, wir sollen nicht falsch Zeugnis reden wider unsere Nächsten. Wir danken dir, dass wir durch dein Gebot immer wieder daran erinnert werden. Wir bitten dich, gib uns Kraft, treu zu handeln. Gib uns Kraft zum Reden für unser Urteilen und Bewerten. Lass uns nicht zu vorschnell urteilen oder Sachverhalte und Situationen einseitig betrachten. Wahrheit ist oft viel komplexer, als auf den ersten Blick scheint. Wir bitten dich, erhalte uns und unseren Kindern die Predigt deines Wortes, dass dein Heiliger Geist dadurch den Glauben erwecke und stärke. Vater, lass dein Licht leuchten in den Kindergärten und Schulen, in den Gemeinden und Beratungszimmern unserer Behörden. Lass es leuchten in den Familien, in denen es offene und heimliche Not, Verzweiflung und Sorge gibt. Sei du mit uns, dass wir mutig aufstehen gegen alles, was das Leben hindert. Mach uns alle wachsam und mutig, Kinder zu schützen, und schenke den Missbrauchten Kraft, mit den Verwundungen zu leben. Wir bitten für alle Traurigen und Bedrückten, lass sie Trost schöpfen aus deiner Nähe. Weite unseren Blick über die Grenzen hinweg für die, die nicht aufgefangen werden in ihrem Elend. Vater, die letzten Worte von George Floyd sind zum Weckruf geworden, aufzustehen gegen Hetze, gegen Angst, gegen Schweigen, gegen Rassismus, der so viel Menschenleben zerstört. Mach uns alle wachsam und zeige uns Wege, ihr Leid zu lindern. Schreib in unser Herz die Lektion des Zusammenhalts und der Solidarität. Wir danken dir, Vater, dass mit Jenny Altena und Herbert Derks wieder neue Amtsträger gewählt wurden. Sei du mit den beiden, schenke ihnen Kraft und Zuversicht für das neue Amt. Schenke uns, dass wir miteinander Zeugen deiner Liebe und Treue werden. Wir schließen unser Gebet mit: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Schlusslied hören wir Psalm 119, die Verse 1 bis 3. O möcht mein Weg dir ganz geheiligt sein. Psalm 119, 1 bis 3. gehen wir mit Gottes Segen in die neue Woche. Dazu wollen wir nach Möglichkeit aufstehen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.